Inforadio Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio Abgedreht, Kino im Gespräch. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Ein Kind wird geklont, ein Herz wird verschenkt und Marty Scorsese schreibt mal wieder Mafia-Geschichte. Eine vollgepackte Kinowoche haben wir also und eine volle Abgedreht-Sendung mit Julie Delpy im Gespräch über ihren Klonen- und Sorgerechtsstreitfilm My Zoe und mit Game of Thrones-Star Emilia Clarke über den von George Michael inspirierten ersten Weihnachtsfilm dieses Jahres, Last Christmas. Außerdem in der Sendung Nachrichten aus der weiten Welt des Films, das dann am Ende von Abgedreht. Und jetzt erstmal, wie gewohnt, die wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick. Ein legendäres Rennen, ein legendäres Auto und ein legendärer Kampf auf dem Weg zur Ziellinie. Le Mans 66, Ford gegen Ferrari. Matt Damon und Christian Bale spielen die Hauptrollen in diesem hochtourigen, reifenquietschenden und auf die beste Art und Weise altmodischen Ausflug in die 60er Jahre, als es Ford tatsächlich gelang, den Rennbahn-Dauersieger Ferrari vom Treppchen zu stoßen. Ein Image-Duell, das aber genauso wie die Duelle auf der Rennstrecke eher im Hintergrund dieses Porträts zweier Männer steht, die genau das möglich gemacht haben. Der Ex-Rennfahrer und Autodesigner Carroll Shelby, gespielt von Matt Damon, und Christian Bale als unberechenbar genialer Vollblut- und Vollgasfahrer Ken Miles.
Du willst ein Auto bauen, das Ferrari besiegen kann. Mit einem Ford.
Korrekt.
Le Mans 66 schafft es ohne eine einzige Panne in die Top 5 der besten Autorennfilme aller Zeiten und ist dabei so viel mehr. Das Bauen eines Rennwagens, die Anforderungen des 24-Stunden-Rennens in Le Mans, Drehzahlbereiche oder perfekte Kurvenlinien. Man bekommt es nicht nur erklärt, man kann es fühlen, man fährt und fiebert mit in diesem perfekten Film über die wahre und genauso große wie tragische Geschichte zweier Motorsport-Abenteurer, die Geschichte geschrieben haben. Le Mans 66. Nostalgie basierend auf wahren Ereignissen gibt es auch in Martin Scorseses The Irishman. 3,5 Stunden Mafia- und Mafia-Film-Nostalgie inklusive der Wiedervereinigung der alten Getreuen Joe Pesci, Harvey Keitel und Robert De Niro sowie zum ersten Mal in einem Scorsese-Film Al Pacino. Er spielt den mafianahen Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa, einen der mächtigsten Männer seiner Zeit. 1975 verschwand er unter bis heute ungeklärten Umständen, vermutlich ermordet. Vielleicht sogar wirklich von diesem Cosa Nostra-Killer und Hoffa-Vertrauten Frank Sheeran, dem Irishman, der sich hier an sein Leben und seine Taten erinnert, gespielt von De Niro. Ein großes Werk, ohne Frage, ist The Irishman, meisterhaft inszeniert, nichts weniger war zu erwarten. Aber auch ein Film, der nicht wirklich eine drängende und heutige Kraft hat, sondern sich mal mehr, mal weniger gewollt wie ein melancholisches Scorsese und De Niro Selbstzitat anfühlt. The Irishman. Das Problem an Julie Delpys neuem, sehr persönlichem, fast schon privatem Film My Zoe ist, dass er zwei Geschichten erzählt. Einerseits den Sorgerechtsstreit einer getrennten Frau, die sich ihre Tochter mit ihrem schwierigen Ex per Terminkalender teilen muss, und andererseits die ethische Frage, wie man dazu steht, dass diese Frau ihre dann nach einem Hirntrauma verstorbene Tochter schließlich als Klon wiedererwecken will. Ein leider etwas verkorkstes Zusammenspiel, das sich da auftut und das auf der Leinwand nie richtig lebendig wird. My Zoe. Das dreistündige chinesische Familienepos Bis dann mein Sohn zeigt über 3 Jahrzehnte die Lebensgeschichte eines Paares, das seinen einzigen Sohn bei einem Unfall verliert. Wie gehen sie, wie gehen ihre Freunde damit um? Die beiden Hauptdarsteller Wong Jing-chun und Yong Mei wurden dafür auf der diesjährigen Berlinale beide mit dem silbernen Bären belohnt und sind das Herz dieser berührenden Geschichte.
Es ist Zeit, euch jetzt die ganze Wahrheit zu erzählen.
Regisseur Wang Xiaoshuai erzählt mit diesem Familienepos, an dem er mehr als 6 Jahre gearbeitet hat, eine Heimatgeschichte, die von der Zeit der Kulturrevolution bis ins neue Jahrtausend reicht. Von der Ein-Kind-Politik bis zum Aufbruch in eine neue Ära. Und genauso elegant, wie er in seinem Film immer wieder in der Zeit hin und her springt, gelingt ihm mit dieser rührenden Schicksalsgeschichte ein kraftvolles chinesisches Gesellschaftsporträt. Bis dann, mein Sohn. Ein paar nur der vielen Neustarts diese Woche. Ebenfalls zu erwähnen in dieser Startwoche ist auch Erwin Wagenhofers neue Dokumentation Bud Beautiful. Nach seinen 3 scharfen Abrechnungen mit Ernährungs-, Finanz- und Bildungsindustrie zeigt er diesmal in einem fast meditativen Film Alternativen auf und dass es vielleicht doch noch Hoffnung gibt. Das Interview mit Erwin Wagenhofer können Sie dann hier im Inforadio in der übernächsten Woche hören. Angelaufen ist außerdem einer der großen Berlinale-Favoriten dieses Jahres, der mazedonische Film Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Und mein Kollege Harald Asel hat ihn gesehen.
Der Titel Gott existiert, ihr Name ist Petrunia führt ein wenig in die Irre. Denn es geht um sehr weltliche Machtverhältnisse, die in dem Provinznest auf dem Balkan in Schwingung geraten. 2 starke Szenen gleich am Anfang, die eigentlich alles zusammenfassen. Wir sehen Petrunia in einem leeren Schwimmbecken stehen, allein, aber selbstbewusst, dazu laute Heavy-Metal-Klänge. Dann Petrunia unter der Bettdecke, während ihr von der Mutter Toast hingestellt wird. Klein, vielleicht auch nur klein gemacht. Das ist der Ausgangspunkt eines langen Tages Reise in die Nacht, der mit der selbstbewussten Petrunia enden wird. Wir sind in Nordmazedonien. Das traditionelle Ende einer kirchlichen Prozession mitten im Winter besteht darin, dass ein geweihtes Kreuz in den reißenden Fluss geworfen wird und die männliche Jugend es finden muss. Petrunia, 32, Einser-Abschluss als Historikerin, aber arbeitslos, ist zufällig da und springt und fängt. Womit die Probleme beginnen und ihr wirkliches Erwachsenwerden. Testosterongesteuerte Dorfjugend, traditionsgesteuerte Ältere, eine überforderte Polizei, eine TV-Journalistin, die ihre Chance wittert und ein Priester, der den Skandal fürchtet. Es wirkt wie eine Ansammlung von Klischees und trägt doch wegen der Darstellerin der Petrunia und der entscheidenden Frage, gibt sie das Kreuz wieder her oder nicht? Anerkennen die anderen, dass sie als Frau zwar die Tradition gebrochen hat, aber ein Recht darauf hat? Für die Antworten muss man den Film zu Ende gucken. Gott existiert, ihr Name ist Petrunia.
Ein Beitrag von meinem Kollegen Harald Asel. Gott existiert, ihr Name ist Petrunia, jetzt im Kino. Ums Gottspielen geht es im weitesten Sinne auch in einem weiteren Neustart dieser Woche. Julie Delpy's My Zoe. Anke Sterneborg hat die französische Schauspielerin, Regisseurin, Musikerin und Autorin zum Interview getroffen.
Dass sie in ein paar Wochen 50 Jahre alt wird, sieht man Julie Delpy nicht an. Über den neuen Film hat sie gesagt, er sei ihr bisher persönlichster, was ein bisschen verwundert, weil es eigentlich immer so aussah, als würden sich ihre Komödien aus ihren eigenen Erfahrungen speisen. Mit Familie, Freundschaften und dem Kulturclash zwischen Frankreich, wo sie aufgewachsen, und Amerika, wo sie mit 19 hingezogen ist.
Nein, nein, es stimmt schon. All meine Filme sind persönlich. Aber dieser beinhaltet ein Element, das mit meinen tiefsten Ängsten als Mutter zu tun hat. Der Film ist eine Allegorie darüber, was es bedeutet, ein Kind zu teilen mit jemandem, den man nicht mehr richtig mag. Und ein bisschen weiter gedacht, dass dem Kind etwas zustößt. Leider kenne ich Menschen, die ein Kind verloren haben und habe das unendliche Leid ihres Lebens danach gesehen. Das wollte ich auf eine Weise einfangen, die nicht völlig deprimierend ist.
Mehr sollte man nicht erzählen über diesen Film, der sich in 3 Akten von einer alltäglichen Familiengeschichte in ein Familiendrama und einen Science-Fiction-Film verwandelt. Aber man kann Julie Delpy ja mal ganz allgemein fragen, ob auch sie, wie die Frau, die sie spielt, an die Macht der Wissenschaft glaubt.
Ja, ganz entschieden. Ohne Medizin und Wissenschaft würden wir alle heute noch mit 45 sterben. Worauf ich hier hinaus will, ist die Idee der Identität. Was definiert unsere Seele? Vor 40 Jahren gab es das erste In-vitro-Baby, das in der Petrischale gezeugt wurde. Das hielten damals viele für teuflisch.
Julie Delpy ist Jahrgang 1969, eine geborene Pariserin. Aufgewachsen ist sie eigentlich auf oder hinter der Bühne, denn ihre Eltern arbeiteten beide als Schauspieler. Früh spielte sie in den Filmen großer europäischer Filmemacher. Mit 16 ein weises Mädchen in Jean-Luc Godards Detektive, ein paar Jahre später in der Drei-Farben-Trilogie von Krzysztof Kieślowski eine junge Frau, die ins Schicksal verstrickt ist. Nach den leichteren Komödien über Turbulenzen in multikulturellen Familien gibt es auch in My Zoe die schlagfertigen Wortgefechte, die sich Julie Delpy von Richard Linklater abgeschaut hat, ihrem Regisseur von Before Sunset. Er war es auch, der sie inspiriert und ermutigt hat, eigene Filme zu machen. Eine Berufsentscheidung, mit der sie gelegentlich hadert.
You know what I was thinking the other day? I was thinking maybe I should be a doctor.
Wissen Sie was? Kürzlich habe ich mir überlegt, vielleicht sollte ich Ärztin sein. Ich wäre bestimmt wahnsinnig gut darin, weil ich sehr detailversessen bin. Außerdem kann ich auch sehr gut zuhören, was die meisten Ärzte leider nicht tun. Ich frage mich unablässig, ob ich nicht etwas ganz anderes machen sollte.
So gesehen könnte man My Zoe durchaus auch als Operation am offenen Herzen betrachten.
Julie Delpys Verständnis des Klonens und der Mutter- und Frauenrolle zu sehen jetzt in My Zoe. Ein Beitrag von Anke Sterneborg. Die Weihnachtszeit, sie naht. Schon bald wieder wird auch George Michaels Last Christmas als Dauerschleife zu hören sein. Und schon jetzt kann man sich darauf mit einem von diesem und anderen seiner Songs inspirierten Weihnachtsfilm, nämlich Last Christmas, einstimmen. Und mit dem Game of Thrones Star Emilia Clarke in der Hauptrolle.
We shot this last Christmas.
Gedreht wurde Last Christmas buchstäblich letztes Weihnachten in London und buchstäblich angelehnt an George Michaels Last Christmas, I Gave You My Heart, ist auch die Handlung dieser Weihnachtsromanze über eine junge Frau, die nach einer schweren Herz-OP versucht, ihr orientierungsloses Leben wieder in den Griff zu bekommen und als Elf in einem Weihnachtsshop arbeitet. Seltsame Nebenjobs, keine Ziele, daran kann sich die 33-jährige Emilia Clarke auch noch gut erinnern, als arbeitslose Schauspielerin in London, bevor sie die große Rolle bei Game of Thrones und damit eine einmalige Chance bekam. Und genauso an das Gefühl einer zweiten Chance nach einer traumatischen Erkrankung. Zwei Gehirnblutungen überlebte Clarke in den letzten 10 Jahren.
Dass ich eine solche Erkrankung hatte, genauso wie das Mädchen, das ich in Last Christmas spiele, das hat mir schon geholfen, hier nicht nur eine Rolle zu spielen.
Wichtiger als dieser Anker emotionaler Wahrhaftigkeit ist bei Last Christmas trotzdem etwas anderes. Weihnachtsgefühle, die Musik von George Michael als Soundtrack und natürlich sein Last Christmas, das Emilia Clarke im Film so wunderbar covert, dass sie damit mindestens so große Chancen hat, in den Charts zu landen, wie damals Bill Nighy mit seinem Ex-Rockstar-Weihnachtssong in Tatsächlich Liebe.
Who knows? I doubt it.
Wer weiß? Ich bezweifle es allerdings. Ich würde eher darauf wetten, dass das nicht klappt.
Andererseits, vor 10 Jahren hätte sie auch nicht gedacht, dass sie gleich mit ihrer ersten Rolle in einer der erfolgreichsten Serien der Welt landen würde. 8 Staffeln, 10 Emmys, Abermillionen Zuschauer weltweit, Millionen Hardcore Game of Thrones Fans und für Emilia Clarke ein unglaubliches Karrieresprungbrett. Auch wenn sie immer versucht hat, nicht nur damit identifiziert zu werden.
I never wanted my self-worth to be pinned on the success of a television show that I was not in control of.
Ich wollte nie, dass mein Wert, auch mein Selbstwert, von einer Fernsehshow abhängig ist, die ich selbst ja gar nicht unter Kontrolle habe. Abgesehen von den Erfahrungen und der Arbeit am Set habe ich versucht, eine gewisse Distanz dazu zu wahren und diesen Erfolg auch nicht auszunutzen. Also habe ich einfach immer nur weitergemacht.
Und nicht nur das, sie hat auch schon vor einigen Jahren eine eigene Produktionsfirma gegründet, um nach Game of Thrones nicht nur unabhängiger zu sein, sondern sich auch wirklich aussuchen zu können, was sie als nächstes macht. Emilia Clarke.
It's difficult sometimes being an actor for hire because you.
Ich finde es schwer, wenn man nur Schauspieler ist, der auf Angebote wartet. Da kann es passieren, dass man nichts findet, was einen interessiert. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich meine Zeit nicht damit verschwenden will, einfach nur den nächsten Job anzunehmen. Ich schaffe mir meine eigene Arbeit.
Emilia Clarke zu sehen und zu hören mit ihrer Version des berühmten Weihnachtssongs jetzt in Last Christmas. Zum Schluss der Sendung noch 2 kurze Hinweise. Die Berlinale, die gerade auch mit dem Wegfall einiger Spielorte und Sponsoren zu tun hat, hat die Auslobung eines neuen Preises bekannt gegeben, den Berlinale Dokumentarfilmpreis, dotiert mit 40.000 Euro für die beste Dokumentation aus den verschiedenen Berlinale-Sektionen. Gestiftet wird das Preisgeld vom RBB, ein weiterer Ausbau der engagierten Unterstützung für das Festival durch den RBB. Wer wissen will, wer hinter einigen der wichtigsten Science-Fiction-Visionen der Filmgeschichte steht, für den gibt es ab diesem Donnerstag eine spannende Ausstellung im O&O-Depot. Gezeigt werden Entwürfe und Zeichnungen von Sid Mead, dessen beeindruckendes und prägendes Werk tatsächlich vom ersten Star Trek-Film bis zu Blade Runner 2049 reicht. Sid Mead, Future Cities heißt die Ausstellung, bis Mitte Januar, montags bis freitags nachmittags im O&O Depot. Das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.